Einen herzlichen, wunderbaren, schönen, guten Morgen miteinander. Die Zeiten sind heftig. Und Schutz des Lebens, Schutz für das Leben, so ist dieser Morgen überschrieben. Wir haben vor 2 Monaten mit Matthäus 18 begonnen, den ersten Teil, die ersten Verse, Verse 1 bis 15 angeschaut. Und dort sahen wir in das Herz Gottes, was ist ihm wichtig? Warum ist Jesus gekommen? Warum kam er in diese Welt? Es hat einen wesentlichen Grund. Die Schuld, die Sünde in dieser Welt. Und wir Menschen, die unrettbar verbunden sind mit dieser Schuld, die eine Trennung von Gott bewirkt. Und er kam, wissen wir, um diese Trennung zu überwinden durch das Kreuz. Damit jeder Mensch, ihr kennt bestimmt diese Bilder, von diesem Ort des Verderbens den Abgrund überwinden kann durch das Kreuz, um in das Reich Gottes, wie es Jesus genannt hat, zu kommen. Oder auch, wie Matthäus eben immer wieder schreibt, Reich der Himmel. Ein schöner Begriff, oder? Da kommt schon der Himmel vor. Das neue Leben. Ich hoffe für jeden von uns, dass du diesen Weg über das Kreuz zu Jesus gemacht hast. Wenn nicht, es ist noch Zeit. Jesus im Glauben als Erlöser und Geber des neuen Lebens anzunehmen, zu bekennen, ich brauche ihn alle Zeit. Ich brauche diese Erlösung. Ohne sie bleibe ich in diesem Zustand des Verlorenseins, des von der Sünde beherrscht sein. Es kommt der Zeitpunkt, wo Gott Schuld und Sünde beseitigen wird. Komplett, völlig. Zusammen mit dem Bösen. Auch Person des Bösen, dem Satan und die ganze Finsternis, Dämonen. Alles wird gerichtet werden. In Anbetracht momentaner Ereignisse in Kurdistan, in Syrisch-Kurden, in der Türkei, ist es dramatisch, was momentan geschieht. Auch in Iran momentan dramatisch, was geschieht. Wie Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Es ist uns ja bekannt, aber es nimmt gegen Ende dieser Zeitperiode, bevor Jesus wiederkommt, nimmt es dramatische Züge an. Und in unseren Medien hört man oft sehr wenig. Das ist Trump viel wichtiger. Und was in Amerika geschieht, ist viel wichtiger da mit diesen ICE und wie sie heißen und so weiter. Es ist schon verrückt, wenn gleichzeitig vielleicht in diesen Stunden in Syrien Städte eingekesselt werden, wo es Christen hat und Andersgläubige als Muslim, die umgebracht werden. Dramatisch. Aber Gott ist der Gott des Lebens, auch im Iran. Und er wird diese Völker befreien. Es kommt der Tag. Wir wissen es. Dann sollen wir auch beten. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen für diese Situationen, die ich gerade genannt habe. Gott, der du Himmel und Erde erschaffen hast, der du Jesus, König der Könige und Herr der Herren bist, du siehst dieses Unrecht, du siehst diese Gewalt, die an ganzen Völkern vollbracht wird, von Menschen, die nicht das Gute wollen. Stell du deine schützenden Hände, deine Macht, deine Engel um deine Kinder, um Städte, um Familien. Schütze sie in deiner Macht. Und wenn nicht, gib ihnen die Gewissheit, den Glauben, da ist ein Gott, der Gerechtigkeit spricht. Sie können nur unser Leben nehmen, aber sie können nicht das ewige Leben nehmen. Gott, wir flehen dich an um deinen Schutz im Iran für die Christen und für die Kurden, die immer noch auf ihr Land warten, ein Volk ohne Land. Schütze du sie, segne du sie und lass aus der Not Gutes geschehen. Amen. Wir sind in Matthäus 18, Schutz für das Leben. Ich fange an einem anderen Punkt ein wenig an, weil er wichtig ist, um nachher Matthäus 18 gut zu verstehen. Matthäus 18, darin geht es ja um, oder unter anderem, um Gemeindezucht. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Man könnte auch sagen, Gemeindeerziehung. Das Wort Zucht hat so, verstehen wir fast nicht mehr, oder nur noch negativ. Erziehung klingt viel besser und darum geht es auch. Dass nämlich das Leben, ich habe ja drei oder vier Fragen aufgeschrieben, dieses Leben, das wir durch den Glauben an Jesus empfangen haben, dieses ewige Leben, wie bleibt das wirksam rein? Und ich habe mir diese Fragen aufgeschrieben. Wie bleibe und lebe ich im Stand der Errettung und des neuen Lebens? Ich meine damit nicht, dass man es verlieren kann. Aber wie bleibt man in diesem Leben? Wie trage ich Sorge für das ewige Leben in einer vergänglichen Welt, wo das Böse herrscht? Welche Sicherheit hat Jesus eingeführt, dass es nach seiner Entrückung, er ist jetzt im Himmel, gut weitergeht? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Geistleitung und Gemeinschaft als Geschwister? Dieser letzte Punkt ist jetzt vielleicht ein bisschen komischer, denkst du, im Zusammenhang, aber genau auf den gehe ich jetzt ein. Wir wollen beginnen mit Apostelgeschichte, Kapitel 1, 21 und 22. Nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist und gesagt hat, er komme wieder, wurden die 12 Jünger, die er selber ausgewählt hatte, wurden er dann zu den Aposteln. Nun, genau gesagt, 11 von ihnen, der 12., der Matthias, wurde später hinzugefügt, weil er der Judas sich umgebracht hat. Kennen wir. Bei der Wahl dieses einen Apostels gab es ganz klare Richtlinien. Und wir lesen da diese Verse, Apostelgeschichte 1, 21. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen musste mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Diese 12 Apostel waren besonders. Als sie gestorben waren, gab es keine Nächsten. So wie sie, weil sie die 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, ihn gehört haben, ihn erlebt haben, in verschiedensten Umständen und Zeugen seiner Auferstehung. Es gibt eine kleine Ausnahme, dieser Apostelbezeichnung, wer diese tragen darf, das ist Paulus. Paulus war keiner dieser 12. Er sagt das aber auch ausdrücklich, Wir sehen aber in Apostelgeschichte 9, als Jesus ihm begegnete, dass Jesus ihn zum Apostel machte, dass er zu den Heiden gehen sollte. Er war dann der Heidenapostel. Genau. Nun, er hat Jesus gesehen, auferstanden, ihn erfahren, dort in Apostelgeschichte 9. Diese Apostel, oder von denen heißt es dann, nachdem Pfingsten geschehen ist, Apostelgeschichte 2, lesen wir in Apostelgeschichte 2, 42, als viele zum Glauben an Jesus kamen durch die Predigt des Petrus, anschließend an das Ereignis der Geisterfüllung, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Brotbrechen ist das Abendmahl. Hier ist spannend oder interessant. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was ist das, Lehre der Apostel? Ganz natürlich, nachdem Jesus weg war, haben die Menschen, die Jesus erlebt haben, das weitergesagt, was Jesus gesagt hat. Heute haben wir das Neue Testament. Und könnte man sagen, die Apostellehre ist das Neue Testament aufgeschrieben. Das gab es ja damals noch nicht. Die 3000 Gläubigen nach Pfingsten, die hatten nur das Alte Testament. Und auch die Apostel hatten nur das Alte Testament. Und wie es Jesus ihnen ausgelegt hat. Lukas 24, könnt ihr mal nachlesen. Das gaben sie weiter. Nun jetzt, auf was ich hinaus will, ist ein Punkt, der mich stutzig gemacht hat, der mich erstaunt hat, wegen dieser Lehre der Apostel. Jesus sagte doch Folgendes in Johannesevangelium 16, 13 über den Heiligen Geist, über die Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Johannes 16, 13. Ähnliches sagt Jesus schon in Kapitel 14 im Johannesevangelium, Vers 16 und 26. Der Heilige Geist selber lehrt euch. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, lesen wir, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das sagt Johannes über Gläubige. Und das ist dann etwa 60 Jahre nach Jesus. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Jetzt haben wir zwei Dinge. Einerseits die Lehre der Apostel. Menschen sagen Menschen das Wort Gottes und gleichzeitig ist da doch der Heilige Geist, den jeder Gläubige hat, den du hast. Ja. Dann hat doch Gott eigentlich irgendwie gerade, als du dich bekehrt hast, sein Wort mit dem Geist in dich hineingelegt. Du weißt alles? Was sagt mir dann der da vorne noch eigentlich? Warum predige ich hier eigentlich? Das ist dann eine Frage, oder? Beides gehört zusammen. Die Bibel betont die Apostellehre und mir kam dieser Gedanke auch im Zusammenhang mit der Apostelgeschichte, wie die Apostel, wie der Paulus und wie andere hingehen mussten zu den Gemeinden, die sie gegründet hatten und immer wieder das Wort lehrten. Später Timotheus, Titus, Barnabas. Warum machten die diese Reisen damals, oft Tage und Wochen unterwegs. Und Paulus sagt zu den Römern irgendwie, mich sehnt danach zu euch zu kommen. Es ist wichtig, dass ich komme. Sie haben doch den Heiligen Geist. Der lehrt sie doch alles. In 1. Thessalonicher Brief lesen wir Kapitel 5, Vers 19 bis 21, so diese drei kurzen Verse. Den Geist dämpft nicht, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft alles und das Gute behaltet. Sowohl Weissagung, das ist das Wort Gottes sagen, wie auch den Geist, gell, der nicht gedämpft werden soll. Ihr kennt bestimmt diese keine Auseinandersetzung, aber die Frage unter Christen, was wirkt der Geist und was wirkt die Lehre? Und dass wir hier eigentlich etwas Wichtiges sehen, ein Zusammenspiel vom Geist Gottes, der jeder einzelne von uns hat, die wir an Jesus glauben, und die Bibel. Ich erinnere mich noch eine Begegnung mit einem Christen. Er war älter als ich. Ich war gerade zum Glauben gekommen, frisch und fröhlich. Und er war von seiner Ausrichtung her ein wenig anders. So eher charismatisch, pfingsterisch und so weiter. Und ich kam da von der anderen Seite her. Und da ist mir noch dieser Satz in dem Sinn: Das Wort Gottes tötet. Das Gesetz tötet. Im Sinne von, du musst mehr auf den Geist hören. Und ich sagte ihm wieder, ja, aber in der Bibel steht doch das und das. Kennt ihr das, oder? Diese Spannung, gell? Ist es der Geist Gottes, der in die Wahrheit führt, oder ist es die Bibel? Beides gehört zusammen. Das betont hier doch der Apostel Paulus. Prüft alles und das Gute behaltet. Wir lesen es dann auch in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, dass wir die Geister prüfen sollen. Wie wir auch prüfen sollen, was aus der Bibel gelehrt wird. Und ich hoffe auch, das, was ihr heute Morgen hört, dass ihr es prüft. Ihr habt den Heiligen Geist. So kann auf beiden Seiten zu viel auf den Geist, nur auf den Geist vertrauen oder zu viel nur auf das Wort vertrauen, beides in die Irre führen. Der Lehrer, der sagt, ich habe die Weisheit gegessen, gell? Der kann in die Irre leiten, in die Irre führen. Und ihr wisst auch schon, nicht alles, was ich hier vorne gesagt habe, war immer richtig. Muss ich ehrlich sein. Und ich bin dankbar, wenn du etwas prüfst und sagst, aber Kurt, das habe ich jetzt, verstehe ich anders. Okay. Das ist doch richtig. Genau dasselbe gilt für den Geist Gottes, wie er wirkt. Auch das muss geprüft werden. Das lesen wir eben in 1. Johannes 4. Ja, es gibt sogar nach 1. Korinther 12, 10 die Geistesgabe der Geisterunterscheidung, wie auch die Gabe zu lehren. Also beides vom Geist gewirkt. So kommen wir zu dieser wunderbaren Bibelstelle in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift, und das sagt jetzt Paulus, etwa 60 nach Christus, schon einige der neutestamentlichen Briefe sind da geschrieben worden, kursieren unter den Gläubigen. Später hat man sie dann zusammengefasst, was wir als Neues Testament bezeichnen. Alle Schrift, die damals bekannt ist, plus natürlich das Alte Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das von Gott eingegeben heißt, Gott gehaucht. Theopneustos auf Griechisch, von Gott durch den Geist eingegeben, von Gott inspiriert. Das ist die Bibel, Geist und Wort. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So hat uns also Gott sein Wort gegeben und seinen Geist gegeben, ja durch den Geist sein Wort gegeben, damit du, geisterfüllter Christ, sein Wort liest, Erkenntnis gewinnst, Gott kennenlernst, die Wahrheit kennenlernst und sie anwendest und lebst. Eine wunderbare Einheit. Wort und Geist. Also kein Entweder-Oder, kein das Wort tötet und so weiter. Ja, wenn man die Bibel falsch anwendet, kann das geschehen. Gleichzeitig gibt es Geistwirkungen, die der Bibel widersprechen. Und die tötet genauso. So sagt dann der Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes: Die feste Speise aber ist für die Erwachsenen, die durch Übung geschulte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Geübte Sinne haben, sich mit der Bibel auseinandersetzen, dem Geist Gottes, mit dem Geist Gottes die Bibel lesen und zu lernen, was ist gut, was ist böse. Es ist eine Entwicklung, ein Erwachsenwerden, ein in die Wahrheit hineinkommen. Gott hat durch den Geist wie durch das Wort eigentlich eine doppelte Sicherheit gegeben. Die Wahrheit zu finden, die Wahrheit der Bibel zu erkennen, die Wahrheit Gottes zu erkennen und sicher zu sein, Gewissheit zu haben. Nicht einfach dem Geist zu hören und wenn der Geist mir sagt, tust du etwas, das total euch alle vor den Kopf stößt, ist genauso falsch wie jemand, der die Bibel falsch auslegt und meint, er sei auf dem richtigen Weg. So kehren wir jetzt zurück zu Matthäus 18. Zu diesem Abschnitt ab Vers 15 bis 17. Hier geht es jetzt darum, was tun wir oder was ist zu tun, wenn eben Geschwister, Menschen, die an Jesus glauben, Dinge tun, welche die Bibel Sünde nennt? Nun, Jesus lehrt darüber in Matthäus 18. Es sind seine Worte, die er hier gesprochen hat. Er wusste, auch wenn ich dieses neue Leben in die Menschen hineinlege, die an mich glauben, auch diese Menschen werden sündigen. Sie werden schuldig aneinander. Es ist keine heile Welt in den Menschen, die an Jesus glauben. Und auch das als solche, die wir schon länger hier in Gemeinschaft leben, das wissen wir ja, oder? Deshalb sollen wir auch barmherzig sein gegeneinander. Keiner von uns ist schuldlos. Jedoch, wir sollen auch nicht einfach darüber hinwegschauen, wenn Sünde geschieht, wenn jemand schuldig wird an mir oder dir. Wie gehen wir aber damit um? Sündigt aber dein Bruder, und das gilt auch für die Schwestern, so gehe hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen anderen oder zwei mit, damit jede Sache durch zwei oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf dich nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das sind diese drastischen Worte, die mit Gemeindezucht überschrieben sind. Gemeindeerziehung. Ich gehe vor allem auf den ersten Punkt ein, den ersten Schritt Sündigt aber dein Bruder, so gehe hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm allein. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine wichtige Aussage. Zwischen dir und ihm allein. Gell? Es geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Man spricht gerne über Sünde, die geschieht mit anderen, nicht aber mit dem Betreffenden. Und genau das sagt hier Jesus. Wir sollen aneinander Seelsorge tun. Vielleicht hier die Frage, was ist denn das Problem? Was bewirkt denn Sünde im Leben? Wir haben in der Einleitung ja vom Leben gehört. Und dass Leben etwas Wunderbares ist. Dass Gott uns durch den Glauben an Jesus ewiges Leben geschenkt hat. Und wenn wir schon ein Kind in den Armen halten und staunen über das werdende Leben oder die Natur oder die Quelle, die Schönheit des Lebens an einem herrlichen Tag, wo die Sonne scheint und der Schnee glitzert oder die Blumen wachsen da und so weiter im Frühling. Leben ist so schön. Sünde zerstört dieses Leben. Sehen wir in der Natur? So ein kleines Beispiel, das ist immer der Schnee. Jetzt sehen wir überall noch den Schnee. Er ist nicht mehr weiß. Er ist grau, zum Teil eisig auf der Straße, wird gefährlich. Aber als er gefallen ist, am Anfang, herrlich, pudrig, weiß, ein bisschen kalt, aber schön. Gell? Was für ein Unterschied. Unser Leben mit Jesus, das ewige Leben, wie schön ist es. Ich meine nicht nur den Himmel. Liest du die Bibel, das Neue Testament, mit dem Fokus, mit dem Blick, die Schönheit dieses Lebens mit Jesus. Und Sünde zerstört dieses Leben, macht es kaputt. Und kann ein Leben so machen wie der graue Schnee jetzt, wie das Eis. Gefährlich, unschön. Jesus will dieses Leben schützen, dieses schöne Leben, dieses reine Leben. Und darum geht es, dieses Leben zu schützen. Und deshalb, wenn wir etwas ansprechen, wenn Sünde geschieht, wenn du verletzt wirst, wenn dich jemand ja, mit dir falsch umgeht, dann sprich es an, weil es geht die Liebe kaputt. Die Liebe wird zerstört. Ein Aspekt dieses Lebens, das Jesus geschenkt hat, das wir durch den Heiligen Geist haben, ein sehr wesentlicher Aspekt ist, die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus sehen, diese opferbereite Liebe, diese total hingebende Liebe, die wird dann zerstört durch Sünde. Diese Liebesbeziehung, die dann Menschen verbindet, die an Jesus Christus glauben, und das müssen wir uns immer mal hinter die Ohren schreiben. He? Diese Liebe, die uns die prägen soll, sie wird dann zerstört durch die Sünde. Deshalb muss sie angesprochen werden. Denn es gibt eine Lösung dafür. Indem wir nämlich sprechen miteinander. Das Gespräch suchen. Und versuchen zu klären. Und wenn diese Liebe untereinander da ist, dann wird das ganz einfach. Du, dieses Wort, das du gesagt hast, hat mir wehgetan, hat mich geschmerzt. Und wenn diese Liebe gegenseitig da ist, kann sofort die Vergebung ausgesprochen werden. Vergib mir, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das meine ich nicht so. Und der andere kann sofort vergeben. So einfach ist das. So einfach wäre das. Diese Vergebung. Wir kommen ganz am Schluss noch einmal kurz darauf. In welcher Haltung sollen wir das tun, den anderen ansprechen? Brüder, Galater 6,1. Brüder, wenn euch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wie sprechen wir da miteinander? Dann, wenn jemand an dir sündigt, ein böses Wort gemacht hat oder etwas getan hat, das dich verletzt hat. Reagieren wir gerade heftig, erbost und? Nein, Sanftmut ist hier die Frage. Und zuerst sowieso, bete darüber. Bete darüber. Bring Schuld, die andere Schuldigkeit, bring sie vor Jesus. Jesus, du hast jetzt das gesehen. Du weißt, was das bei mir gemacht hat. Ich weiß nicht, warum er oder sie das getan hat. Jesus, ich bringe es dir. Ich vergebe dieser Person schon einmal. Grundsätzlich, weil wir sollen einander vergeben, wie Gott uns vergeben hat in Christus. Das bereitet schon einmal dein Herz vor für dieses Gespräch, das notwendig ist. Aber die Vergebung kann schon einmal an meinem Herzen und an deinem Herzen anfangen zu wirken. Geist der Sanftmut. Und ich bin mir bewusst, wenn andere an mir schuldig werden, ich werde auch an anderen schuldig. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das macht mich demütig und barmherzig. Jesus hat ja gesagt, dass das geschehen wird. So können wir einander vergeben. Die Schritte 2 und 3, die dann folgen, die Jesus sagt, die bis zur Konsequenz führt, dass wir sagen müssen, lieber Bruder, liebe Schwester, wir konfrontieren dich mit dieser Schuld, die du begangen hast. Du hast im persönlichen Gespräch und auch bei 2 oder 3 Zeugen, als deine Schuld offensichtlicher wurde, hast du nicht eingelenkt. Als Gemeinde sprechen wir das jetzt gemeinsam aus. Du liegst falsch. Kehre um von deiner Sünde. Und wenn er oder sie es nicht tut, dann müssen wir dich aus unserer Gemeinschaft ausschließen. Du darfst nicht mehr kommen. Du bist für uns ein Heide und ein Zöllner. Kann man jetzt so sehen, er oder sie darf nicht mehr kommen, nicht mehr den Gottesdienst besuchen und so weiter. Es gibt andere, die sagen, ja doch, die brauchen ja gerade jetzt Gottes Wort. Finde ich aber in der Praxis dann schwierig. Weil dann bleibt jemand doch irgendwie da und man vergisst, was geschehen war und so weiter. Nein, ich glaube, es ist ein drastischer Schritt, der kommt, der diese Konsequenz hat. Aber eben, das ist der dritte Schritt. Nachdem wir 2-mal versucht haben, jemanden zu gewinnen. Ja. Es geht darum, Leben, das gute, schöne Leben, das aus Liebe besteht, zu bewahren und zu schützen. Das ist der Zweck dieses Vorgehens. In den nächsten Versen 18 und 20 geht es um das Binden und Lösen in der Gemeinde und das Gebet. Spannender Gedanke, um vor allem auch zu verstehen im Zusammenhang, was wir gerade betrachtet haben. Nämlich Jesus sagt, ich lese mal die Verse zuerst, ganz sicher sage ich euch, alles, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf Erde freigibt, wird im Himmel freigesetzt sein. Bis hierher. Es ist eine zweite Aussage, die Jesus hier macht. Schon in Kapitel 16, 19, wo es auch um die Gemeinde geht, sagt Jesus etwas ganz Ähnliches. Was haben wir gemacht? Binden und lösen. Da ist Schuld in der Gemeinde. Sünde. Und wenn jemand einsichtig ist, dann wird die Schuld gebunden. Dieses Wort gebunden hat noch eine lustige Bedeutung. Im Griechischen ist es nämlich das Wort Deo. Der Deo. Nein, natürlich nicht dieser Deo da. Aber so ein, als Wortspiel, Deo, finde ich absolut cool. Warum? Was macht denn eigentlich ein Deo? Was macht er? Dass du nicht stinkst. Dass ich nicht stinke, oder? Und eigentlich passt es auch gut. Wenn wir mit Sünde richtig umgehen, wie ich es geschildert habe, durch Vergebung gegenseitig sie ausgelöscht wird, wirkt das wie der Deo, die Vergebung. Es stinkt nicht mehr. Das Stinkende, die Sünde wird gebunden. Jawohl, gebunden wird sie. Und wird damit nicht mehr wirksam sein. Wie ein Deo, schon eine coole Sache, oder? Schmierst du Deo hin und es stinkt nicht mehr. Cool. Die Vergebung, das bewirkt Vergebung gegenseitig. Wir stinken nicht mehr. Das neue Leben kommt zur Entfaltung in Jesus Christus. Und Jesus sagt jetzt den Aposteln, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Es hat auch die Bedeutung in der Ewigkeit. Auch wenn ihr es löst, auch wenn ihr eine Person losgeben müsst, es hat Konsequenzen. Das gilt auch für dein persönliches Leben. Wenn ich einfach Sünde im Leben toleriere, mach das mit dem Deo. Bekenne es vor Jesus und nimm Vergebung in Anspruch. Aus Zeitgründen vorwärts machen, ich möchte nachher noch zum Schluss kommen. Die folgenden Verse 19 und 20 geht es um das Gebet. Und hier einfach, Jesus hat oft und vieles über Gebet gesagt. Auch hier wiederum, denke ich, der Zusammenhang, da wird Schuld, Sünde angesprochen, bekennt. Das neue Leben wird wieder, entfaltet sich wieder, die Liebe untereinander. Böses wird gebunden und durch das Freiheit im Gebet. Für dein persönliches Leben und auch das Gemeindegebet. Wo ja Jesus eine besondere Verheißung ausgesprochen hat. Wenn wir in geordneten, bereinigten Beziehungen als Geschwister leben, ist Segen da. 100 Pro. Da wirkt Gott Erweckung. Für mich so ein kleines Beispiel ist die Tankstelle. Da wirkt Gott erwecklich, wenn wir Frieden haben miteinander. Und wo dieser Frieden mal gestört wird, sprechen wir es im Kleinen an. 1:1. Bereinigen das und dann funktioniert das wunderbar. Ich glaube, das erleben wir zurzeit gerade auch. Und jetzt kommen wir zu Matthäus 18, 21 und 22. Unser lieber Bruder Petrus hat das alles mitbekommen, was Jesus gesagt hat, und das ist etwas hängen geblieben. Und er sagt dann, da trat Petrus hinzu und sprach zu Jesus, zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ein ganz bekanntes Wort, gell? Was ist seine Frage? Jesus, geht das? Okay, ich nehme das mal mit mir und... Aber wenn das oft passiert, oft Sünde geschieht, wie viel Mal? He? Und ihr kennt diese Frage vielleicht auch und denkt, Jesu Antwort ist ganz klar. Jedes Mal, wenn er oder sie kommt, der an dir schuldig geworden ist, vergib. Nun klar, hier ist immer von beiderseitiger Vergebung die Rede. Was ist, wenn das nicht so ist? Wenn die andere Seite gar nicht will, überhaupt nicht Christ ist und sündigt an dir, du verletzt wirst, sollen wir dann nicht vergeben? Doch, ich glaube, du selber sollst vergeben, unbedingt, weil Vergebung setzt frei. Wenn ich nicht vergebe, hege ich sehr schnell Rachegedanken und werde ich nachtragend sein, verliere ich die ganze Freiheit. Ich weiß, manchmal scheint, man könne es nicht. Bitte Jesus darum. Vergib, wie Jesus uns vergeben hat. Er starb am Kreuz, als wir noch Sünder waren. Er hat sein Leben gegeben, als wir noch Feinde waren, heißt es im Römerbrief. Jesus starb für Feinde. Deshalb lehrte er auch die Feindesliebe. Nicht, weil wir das können, aber das neue Leben, das ist auch so ein schöner Aspekt von diesem neuen Leben. Das neue Leben in Christus kann das. Und es ist durch den Heiligen Geist in dir. Und deshalb kann dein neues Leben, der Heilige Geist in dir, Menschen vergeben, die an dir schuldig werden und noch nicht einsichtig sind. Und dadurch die Schönheit des Lebens zur Entfaltung kommt. Die Schönheit, ich vergebe, auch wenn der andere noch nicht einsichtig ist. Feinde lieben. Ist es nicht irgendwie das Höchstmaß an, wie ist das möglich? Schönheit des neuen Lebens. Auf alle Fälle, Petrus hat zu kämpfen damit und so weiter. Und dann erzählt Jesus ja die Geschichte, auf die gehe ich nicht jetzt separat detailliert ein. Die haben wir gelesen. Dieses Gleichnis, das dann Jesus erzählt von diesem einen Mann, der eine riesige Schuld hat und sie wird ihm vergeben. Und dann kommt ja die Begebenheit, die Situation, dass diesem Mann, der viel vergeben wurde, dir wurde viel vergeben. In diesem Gleichnis, der große Schuldner bist du und ich. Wir haben eine riesige Schuld in unserem Leben. Und das Problem scheint mir, dass Jesus anspricht, ist, als dieser Mann, der gerade befreit wurde von einer Riesenschuld, selber in die Begegnung kommt von jemandem, der an ihm schuldig geworden ist, dass er ihm nicht vergibt. Und die spannend, von diesem Fokus, große Schuld, die vergeben wird, kommt jetzt der Fokus auf diesen Mann, der nicht vergibt. Und ich gehe nur auf die Situation ein, was dann dieser, wie nennt er ihn eigentlich, dieser König, der viel vergeben hat, erfährt das und sagt dann dieses Wort, und da hast du bestimmt auch schon darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt? Dass nämlich diesem Mann, der die große Schuld erlassen wurde, der König sagt, diese Verse muss ich jetzt fast lesen, hä? Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Das ist jetzt harter Tobak. Aber wir wissen, Jesus hat oftmals darüber gesprochen, über Vergebung, im Unser Vater, wo wir auch um die Vergebung bitten und wir einander vergeben sollen. Und wenn wir es nicht tun, dass es Konsequenzen hat. Was passiert da? In diesem Mann, der gerade eine riesige Schuld abgeben konnte, ihm vergeben wurde, er blieb im Herzen hart. Die Schönheit des neuen Lebens, der erlebten Vergebung, wird hier wieder kaputt gemacht. Jesus spricht hier von Folterknechten. Im griechischen Wort Basanistes, Basanistes auf Griechisch, Folterknechte. Er wird dich den Folterknechten übergeben, bis die Schuld bezahlt ist. Gott erzieht dich und lässt dich durch Leid, Schmerz zur Einsicht kommen. Das ist ein bisschen ein taffer Gedanke, ich weiß, aber ich glaube, Menschen, ich sage es jetzt mal so, Christen, die nicht vergeben wollen, in bestimmten Situationen, und ich habe ziemlich alles angesprochen von gegenseitig, wo Einsicht da ist, wie auch Situationen, wo der andere nicht einsichtig ist. Du kannst, du musst vergeben. Warum? Es geht um die Schönheit des Lebens. Du selber machst dich sonst kaputt. Du kommst sonst in Folterknechte. Und Folterknecht ist kein schönes Wort. Wer Folter kennt, Schmerz, Leid, Not. Jesus sieht, wenn du nicht vergibst, erleidest du Schmerzen, Leid und Not, die du deiner eigenen Seele zuführst. Es fällt keinem von uns leicht, 70 mal 7 mal zu vergeben. Ja, wir können es nicht und wir müssen es nicht selber. Jesus tut es. Der Heilige Geist tut es. Er macht es. Übergib deine Ohnmacht Jesus. Er fordert von uns nichts, was wir nicht können, weil er es tut. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Alle Kraft kommt von ihm. In diesem schönen, und damit möchte ich schließen, Landsgemeindelied, wo ich herkomme, Appenzell, oder? Alles Leben strömt aus dir. Alles Leben. Vergebung ist ein Teil des Lebens. Und da sind wir wieder bei der Quelle. Alles Leben strömt aus dir. Amen. So möge es sein. In deinem und meinem Leben.